Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Mir wurde die Aufgabe gestellt, heute Abend über das Thema Gemeindebau im 21. Jahrhundert zu sprechen und über die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Eigentlich wollte ich lieber über die Arche Noah sprechen, aber das ist offensichtlich ein Bedürfnis und darum übernehme ich dieses Thema sehr gerne. Und zwar schlagen wir auf in 1. Korinther 3, um an den Anfang ein wichtiges, grundlegendes Bibelwort zum Thema zu setzen. Das Wichtigste ist ja immer das Wort Gottes selbst. Und alle Erklärung soll wieder zum Wort Gottes hinführen. Und es ist ja auch so, es kann ja schon mal passieren, dass ein Vortrag daneben geht oder eine Predigt. Aber dann kann man immer noch am Schluss zum Bruder gehen und sagen, also die Worte, die du am Anfang vorgelesen hattest, die waren so ermutigend und so wunderbar. Also 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist denn Apollos und wer Paulus? Diener, durch welche ihr geglaubt habt. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Hier spricht der Apostel Paulus über sein Werk in Korinth. Nicht wahr? In Apostelgeschichte 18 wird beschrieben, wie der Apostel Paulus nach Korinth gekommen war und wie er dort evangelisiert hat und wie daraus eine sehr große Gemeinde entstanden ist. Korinth war einer der Orte, wo der Apostel Paulus besonders lange verblieben ist und gearbeitet hat, also mehrere Jahre. Das ist dann, oder eben über ein Jahr, so muss ich sagen. Und ein anderes Beispiel ist dann noch Ephesus. Dort hat er mehrere Jahre gearbeitet und dort eine Gemeinde gegründet. Das ist Apostelgeschichte 19. Normalerweise hat der Apostel so gearbeitet. Er ist von einem Ort, und zwar von einem Ballungszentrum, zum anderen gegangen. Und er hat jeweils zuerst geschaut, gibt es da eine Synagoge? Und wenn keine Synagoge, so vielleicht ein jüdischer Gebetszusammenkunft, wie in Philippi zum Beispiel, mit Frauen. Und so hatte er zuerst da Leuten das Evangelium verkündigt, die schon das Alte Testament kannten. Und wenn die zum Glauben kamen, die waren schon wie Gläubige, die schon jahrelang im Glauben gewesen waren. Weil die hatten bereits das Rüstzeug von Kind auf bekommen und waren dann in der Lage, wenn er dann weiter evangelisiert hat unter den Nichtjuden, also unter denen, die gar nichts wussten, und dann konnten die eben weitergeführt werden durch die bekehrten Juden. Und so war es ihm im Prinzip möglich, sehr bald wieder von einem Ort zum nächsten zu gehen und dann wieder zu einem weiteren Ort. Und so hat er ja große Teile der alten Welt evangelisieren können in relativ kurzer Zeit. Das war dann übrigens so, er ging nicht aufs Hinterland, sondern eben von den großen Ballungszentren von einem zum anderen. Das war dann die Aufgabe der Gläubigen geworden aus den Ballungszentren, dass sie eben auch auf die Heide raus mussten. Und die, die sich dann eben erst später bekehrt haben, das waren eben die auf der Heide. Und von daher kommt übrigens der Ausdruck Heiden, die Heiden. Das sind die auf der Heide, die erst später vom Christentum gehört hatten, als das Christentum schon in den Ballungszentren eben etabliert, aufgebaut war. Ja, in der alten Welt hat man gesagt Paganus auf Lateinisch. Das ist das Wort für Heide. Und das hat dann eben im Französischen gegeben, Bayern, das ist wie das deutsche Wort Heide. Der auf der Heide. Ja, das war sein Prinzip. Aber eben, wir lernen ganz besonders viel über Gemeindebau, wenn wir Korinth anschauen und Ephesus. Nun hat der Apostel Paulus hier geschrieben in 1. Korinther 3, als ein weiser Baumeister habe er den Grund gelegt. Und dieser Grund ist Jesus Christus. Das Wort für Baumeister ist das Wort Architekt. Also als ein weiser Architekt hat er da gearbeitet, und ein Architekt baut mit einem Plan, mit einem Bauplan. Und das führt uns zu einem zweiten Punkt. Schlagen wir auf 2. Mose 25. Da geht es um den Bau der Stiftshütte. Das ist das erste Tempelhaus, das in der Bibel Gott gebaut wurde. Ein transportabler Tempel nach dem Auszug aus Ägypten. Und da lese ich aus 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Da haben wir das große Thema, Gott möchte in der Mitte von Menschen wohnen, in der Mitte eines Volkes. Und damit wird der Gedanke von dem, was Gemeinde ist im Neuen Testament, alttestamentlich schon vorweggenommen. Gott möchte Gemeinschaft haben mit Menschen, sich ihnen offenbaren, und sie sollen in Anbetung und Gottesdienst zu ihm kommen. Nun steht hier im nächsten Vers, nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Im selben Kapitel, Vers 40, und sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst, welches dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also, Mose konnte das Haus Gottes nicht nach Fantasievorstellungen bauen, sondern Gott hat ihm eine ganz klare Vorlage auf dem Berg, als er 40 Tage oben war, eine klare Vorlage gegeben. Und nach dieser Vorlage musste er alles umsetzen. Und das ist nun ganz wichtig, wenn wir das übertragen aufs Neue Testament. Gemeindebau ist nicht eine Sache der Fantasie und der damit verbundenen Kreativität des Menschen, sondern es geht um Gottes Vorlage. Und wir haben im Neuen Testament ganz viele Anweisungen über das, was Gottes Pläne und Gedanken sind über die Gemeinde, grundsätzlich in seinem Ratschluss von Ewigkeit her, und dann auch, wie das an einem Ort umgesetzt werden soll. Und diesen Bauplan muss man beachten. Und nach diesem Bauplan muss man bauen. Und so wie Mose ausdrücklich gezeigt wurde, nach allem, was ich dir zeige, so soll er es machen. Und sogar die Warnung, sieh zu, also pass auf, sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst. Und so ist es für uns auch eine ganz klare Warnung. Wir sollen das genau nach dem Plan, nach dieser Vorlage machen, wie Gott uns das im Neuen Testament für die Gemeinde deutlich macht. Aber was wir hier auch gerade lernen, im Zusammenhang mit dem Bau des ersten Heiligtums, wenn jemand bereit ist, so wie Mose, nach Gottes Gedanken das auch umzusetzen, dann wird sich die Gewalt der Finsternis entfesseln. Und wie war das da? Ja, wir haben das 2. Mose 25 gelesen und da haben wir die Beschreibung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und dann kommt Kapitel 32, das goldene Kalb. Also man kann wirklich sagen, die Gewalt der Finsternis hat sich da am Fuß des Horeb entfesselt, während Mose auf dem Berg war und er diesen Plan studieren, erfassen musste, um zu wissen, wie soll man das umsetzen. Und so muss es uns im Klaren sein. Wenn wir auch im 21. Jahrhundert Gemeinde bauen wollen nach Gottes Plan, dann wird sich die Finsternis entfesseln. Da kommt der Widerstand, der das kaputt machen möchte. Und da ging es eben um dieses Fest. Die hätten das Gottesdienst genannt. In 2. Mose 32 können wir das kurz aufschlagen. Da wurde der Wunsch geäußert, dass man ein goldenes Kalb macht. Aber die Zielsetzung ist sehr klar ausgedrückt in Vers 5 schon, 32 Vers 5. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm, geht um das goldene Kalb, und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Das ist das Wort Yahweh im Hebräischen für Herr. Das ist also der Eigenname des Gottes der Bibel. Dieser Name wurde nicht verwendet in Ägypten, im alten Ägypten für diese Götter dort. Die hatten andere Namen. Aber diesen Namen hatten sie nicht. Und hier wird ganz klar gesagt, das ist ein Fest für den Gott der Bibel. Allerdings einfach noch mit einem Kalb dazu. Ja, das war eine Erinnerung an Ägypten und den Apis-Stierkult dort. Ja, und dann lesen wir Vers 6. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Ja, es ging um Gottesdienst. Brandopfer, das sind die Opfer, die ganz für Gott verbrannt wurden. Die sollen zum Ausdruck bringen, dass der Herr Jesus, der dann später einmal die Brandopfer des Alten Testaments erfüllen sollte, dass er sich ganz Gott hingab und sich zur Ehre Gottes geopfert hat, zu seiner Verherrlichung. Und dann das Friedensopfer, das ist das Opfer, wo man einen Teil essen darf und ein Teil wird für Gott verbrannt. Und essen darf bedeutet, der das Opfer bringt, mit all denen, die er einlädt. So haben Menschen miteinander Gemeinschaft und sie haben Gemeinschaft mit Gott, weil sie das Gleiche teilen. Das Friedensopfer spricht davon, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, dass Menschen mit Gott in Gemeinschaft kommen. Klingt alles gut, oder? Und der nächste Satzteil. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Es war einfach ein lustiger Gottesdienst. also ziemlich locker, nicht so steif. Und etwas später lesen wir dann noch in Vers 25, und Mose sah das Volk, dass es zügellos war. Denn Aaron hatte es zügellos gemacht. Die ließen sich also in Ausgelassenheit gehen. Es war ein sehr, sehr locker Gottesdienst. Aber jetzt muss man sich Folgendes noch vor Augen halten. Mose war oben und auch Josua. Er hatte gewartet, während Mose in die Wolke hineinging auf den Berg und dort all die Offenbarungen bekam. Und dann kam Mose raus und er traf wieder Josua oben. Und jetzt muss man schauen, der Austausch zwischen den beiden Männern in Vers 17, 32, 17. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte, und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach: Es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage. Den Schall von Wechselgesang höre ich. Und es geschah, als er dem Lager nahte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses. Also, Josua hat den Eindruck, das ist Kriegsmusik da unten. Aber Mose sagt, nein, nein, das ist Wechselgesang. Josua sagte nicht: Oh Mose, hör dir das mal an. Das ist ja wie damals, nachdem wir durchs Rote Meer gezogen waren. Als Mirjam dann ausging und die Frauen mit ihr und wir Männer und wir haben, das ganze Volk hat im Wechselgesang so gesungen, ja? Nein, nicht eine Erinnerung an dieses Lied der Erlösung, sondern die Musik hat sich geändert. Es ist so ein Prinzip: wenn der Glaube sich ändert, ändert sich auch die Musik. Und was ist das Typische an Kriegsmusik? Das haben ja schon die Nazis gewusst, bevor die Pop- und Rockmusik kam. Wenn man einen stampfenden, absolut gleichbleibenden Rhythmus benutzt in der Musik, dann kann man das steuernde Gehirn da vorne, das verantwortlich für Selbstkontrolle, Steuerung und so weiter, kann man so langsam runterfahren. Und in der Kriegsmusik ist das ein wichtiger Punkt. Die Leute sollen ihre Selbstkontrolle verlieren, um eben bereit zu sein, zu töten. Und auch die Angst vor dem Krieg zu überwinden. Und darum ist das Typische bei der Kriegsmusik, der wilde, stampfende Rhythmus. Und das war eben nicht so mit der biblischen Musik. Und eben auch damals, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, das war wirklich Musik zur Ehre Gottes. Und die wird gesungen, so wie die jüdische Musik von Alters her war, eine Musik, die sich orientiert am Rhythmus der Worte. Ja? Zum Beispiel in der hebräischen Bibel, da haben im Mittelalter die Rabbiner bei jedem Wort oder jeder Wortverbindung haben die so musikalische Zeichen eingesetzt. Nebst den Zeichen für die Vokale. Und nach diesen Zeichen kann man das ganze Alte Testament durchsingen. Zum Beispiel der erste Satz, wurde in der Synagoge nicht einfach vorgelesen, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz, sondern Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. So, schön. Aber diese Zeichen geben nur die Tonhöhe an, nicht aber den Rhythmus. Woher weiß man den Rhythmus? Der wird gegeben durch die Artikulation und die Diktion in der Sprache und durch den Satzbau. Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Da geht man wieder runter und wird auch ein bisschen langsamer. Und dann setzt man wieder an. Und so ist die biblische Musik aufgebaut. Es ist eine Musik, die sich am Text orientiert. Der Text ist im Mittelpunkt. Und es ist nicht ein stampfender Rhythmus, sondern ein Atemrhythmus, so wie man spricht. Ja? Ich spreche atemrhythmisch und so sollte man eigentlich auch eben singen. So war übrigens die klassische Musik selbstverständlich. Der Rhythmus ist niemals ein stampfender Rhythmus, sondern die Viertel können in der Länge eben in Phasen verzogen werden, aber nach ganz bestimmten Vorschriften, so wie man spricht. Und das gibt dann auch diese tiefe Ruhe in der Musik. Aber das hat sich geändert und da wurde ein ausgelassenes Fest. Die ließen sich gehen in Ausgelassenheit, sagt 2. Mose 32. Und das war, kann man sagen, die Antwort Satans auf Gottes Plan. Jetzt soll das Haus Gottes nach seinen Plänen gebaut werden. Sieh mal, wie aktuell das Ganze ist. Und man muss vielleicht noch bedenken, als das Christentum entstanden ist, im ersten Jahrhundert, da spielte von Anfang an der Gesang und die Musik eine wichtige Rolle. Ja, schauen wir mal uns Europa an. Apostelgeschichte 16. Der Apostel Paulus kommt nach Europa, nach Philippi. Und dann kommt er dann schon bald ins Gefängnis. Und was macht er dort? Um Mitternacht, obwohl die Füße im Stock, beginnt er mit Silas zu singen. Welche Lieder hat er gesungen? Nicht plötzlich die neuen Lieder der Heiden in Philippi, sondern die alten Lieder, die man kannte vom Tempel und von der Synagoge. Aber offensichtlich mit griechischem Text, denn die Gefangenen hören zu. Und der Kerkermeister, nach ein paar Erklärungen kann der sich schon bekehren. Der weiß schon genug. Ja, die haben diese Musik nach Europa gebracht. Und das war übrigens auch Gottes Plan. Wir sehen das in Römer 15. Und zwar wird da zitiert aus den Psalmen, eine ganz interessante Stelle. In Römer 15 geht es gerade darum, das Evangelium an Orte zu bringen, wo Christus gar noch nicht vorher verkündigt worden ist. Und jetzt lese ich da aus Vers 9, damit die Nationen, das sind die heidnischen Völker, damit die Heiden aber Gott verherrlichen mögen, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich preisen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wiederum sagt er, seid fröhliche Nationen mit seinem Volk. Das ist ein Zitat aus Psalm 18, Vers 50. Unter den Nationen deinen Namen Lob singen. Und das Wort Lob singen heißt Psallo, Psalmen singen. Das war also schon alttestamentlich prophezeit, dass das Psalmensingen der Bibel, dass das einmal zu den Nationen gebracht werden sollte. Und die Auswirkung war enorm. Die ersten Christen haben diese Gesänge übernommen. Und dann wurde von da aus die europäische Musik weiterentwickelt. Und in den ersten Jahrhundert, erstes, zweites, drittes, viertes Jahrhundert bis etwa 400, war die heidnische Musik der alten Griechen und Römer weitgehend am Rand verdrängt. Durch die christliche Musik. Interessant ist also, die frühen Christen haben nicht die Musik der Heiden übernommen in Europa, sondern sie wurde verdrängt durch Musik, die kam aus einem anderen Kulturkreis. Die haben also nicht gesagt, wir müssen kulturrelevant Gemeinde bauen in Europa. Was singen die Europäer? Nein. Die haben gesehen, also diese Musik, das war eben auch wilde Musik mit stampfendem Rhythmus und ganz besonders im Dionysus-Kult dort bis zur völligen Ekstase. Das kann man nicht brauchen. Und so wurde das kulturgeschichtlich in Europa verdrängt und dadurch ersetzt. Und alle spätere Musik, auch die klassische Musik später, ist aus dieser Quelle gekommen. Das habe ich gelernt von meinem Lehrer. Ich hatte das Vorrecht, Student zu sein von dem israelischen Komponisten Yehoshua Lackner. Und von ihm habe ich das gelernt, wie eben die jüdische Musik am Anfang der Musikentwicklung in Europa war. Und nun, das eben in dem Zusammenhang, wie wir gesehen haben, dass da ein Konflikt war zwischen Musik und Musik in 2. Mose, als es darum ging, das erste Heiligtum zu bauen. Und interessant ist jetzt Folgendes. In den ersten 4 Jahrhunderten Christentum gab es also eine, könnte man sagen, eine kulturgeschichtliche Revolution in der Musik. Jüdische Musik hat die heidnische Musik hier verdrängt. Kennen wir so etwas aus einer ganz anderen Zeit? Jawohl, aus unserer Zeit. Denn im 20. Jahrhundert hat in der westlichen Welt die afroamerikanische Musik, die wieder zurückgeht auf eine Musik, wo man mit stampfendem Rhythmus Ekstase erreichen will, die hat ganz wesentlich die Choräle und die christliche Musik, die ihre Wurzeln hatte in der Tempelmusik, verdrängt und ersetzt. Einfach eine Kulturrevolution mit umgekehrten Zeichen. Ja? Und heute wird argumentiert, ja, wir müssen das ändern. Denn wenn wir kulturrelevant Gemeinde bauen wollen, müssen wir das so tun. Rick Warren schreibt, wir haben das ganz deutlich erlebt mit unserer riesigen Gemeinde in Saddleback. Wir haben gesehen, man muss sich entscheiden für eine bestimmte Musik. Und zwar haben wir gesehen, es ist nicht gut, wenn wir Pop- und Rockmusik benutzen und die alten Choräle. Das ist unbefriedigend. Es ist für die Leute unbefriedigend, die Popmusik lieben. Die wollen nichts zu tun haben mit diesen Chorälen. Und die Choräle lieben, die wollen nichts zu tun haben mit dieser Musik. Also man muss sich entscheiden. Und wir haben uns in Saddleback entschieden für die Popmusik. Und dann ist das Wachstum explodiert. Natürlich, manche Leute sind gegangen, die wollten das nicht, aber dann ist es explodiert. Also das so ein bisschen vor unseren Augen, diese ganzen Spannungen von Kultur und Kulturkampf und was das für die Gemeinde bedeutet. Aber jetzt schauen wir weiter, ein dritter Punkt. Wir schlagen auf 2. Mose 40, 19. Das ganze Problem mit dem goldenen Kalb und diesem ausgelassenen Gottesdienst wurde ja schließlich gelöst. Man lese Kapitel 32, 33. Aber danach wird gezeigt, wie schließlich Israel bereit war, die Anweisungen Gottes umzusetzen. Und das hört so wunderbar auf. In 2. Mose 40, da wird erklärt, wie das alles jetzt umgesetzt wurde. Ich lese zum Beispiel ab Vers 18. 2. Mose 40, 18. Und Mose richtete die Wohnung auf und setzte ihre Füße und stellte ihre Bretter und setzte ihre Riegel ein und richtete ihre Säulen auf. Und er breitete das Zelt über die Wohnung und legte die Decke des Zeltes oben darüber. Und jetzt, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er nahm das Zeugnis und legte es in die Lade und so weiter. Schluss von Vers 21. So wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er setzte den Tisch in das Zelt. Vers 23 am Schluss. So wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dasselbe, Vers 25 am Schluss. 27, 29, 32. Siebenmal. Siebenmal. Sie haben es genau so gemacht, wie der Herr es vorgeschrieben hat. Das ist natürlich auch etwas sehr Ermutigendes. Auf der einen Seite zu sehen, Gott hat einen Bauplan, den zeigt er uns im Neuen Testament. Es gibt zwar den Widerstand, der das am liebsten kaputt machen möchte, aber es gibt auch die Möglichkeit, den Widerstand zu überwinden und es dann so zu machen, wie der Herr es gesagt hat. Jetzt gehen wir zu einem vierten Punkt. Und da möchte ich gerne aus den zwei Stellen in den Evangelien lesen, wo die Gemeinde erwähnt wird. Mit Namen Gemeinde, griechisch Ekklesia, die Herausgerufene. Nur zwei Stellen in den Evangelien gibt es, wo der Herr Jesus ausdrücklich über die Gemeinde beginnt zu sprechen. Zunächst Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei? Dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Etliche, Johannes der Täufer, andere aber Elias und andere wieder Jeremias oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Bis dahin. Der Jesus kommt nach Caesarea Philippi, das ist ganz im Norden Israels, am Fuß des Gebirges Hermon, und dort hatte Herodes der Kindermörder von Bethlehem, der hatte dort einen Tempel gebaut zur Ehre von dem Kaiser in Rom. Und zwar gerade vor der Panhöhle. Ab dem 3. Jahrhundert gab es da viele Heiden in dieser Gegend mit griechischer Kultur. Und die haben dort dem Gott Pan geopfert in einer Höhle. Und der Herodes hat den Kaisertempel da in diese Höhle hineingebaut, dass die Höhle bildete das Allerheiligste. Und dort entsprang eine Quelle, die dann rauskam und ein Bach wurde, und der ging dann in den Jordan. Also genau die Idee von Hesekiel, von dem Endzeittempel Gottes: Eine Quelle wird ausgehen und dann zu einem Fluss werden, der Segen bringt ins Tote Meer runter. Ja, und dort fragt der Herr Jesus: Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus sagt: Du bist Christus. Das heißt, du bist der König, der verheißene König der Welt. Das hatte politische Brisanz, nicht wahr? Gerade da, wo ein Kaisertempel war, der übrigens verehrt wurde als Sohn der Götter, da sagt Petrus: Du bist Christus. Du bist der oberste König über die ganze Welt. Und er sagt: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht ein Sohn der toten Götter. Merkt man das? Das hat alles Sprengkraft, was da gesagt wird. Und dann sagt der Herr Jesus: Das hat dir der Vater im Himmel geoffenbart. Und jetzt sage ich dir: Du bist Petros auf Griechisch. Petros heißt ein Stein. Und dann sagt der Herr Jesus: Und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen. Petra, wenn die zwei Wörter überschneiden sich in der Bedeutung. Petros und Petra. Aber wenn die als Opposition in einem Satz stehen, dann bezeichnet Petros speziell den Stein und Petra den Felsen. Und der Herr Jesus spricht da über den Felsen, ja, in Caesarea Philippi. Ich habe ja gesagt, da war ja diese Panhöhle und dieser Götzentempel, aber das war gerade am Fuß eines Felsmassivs. Ja? Und da sagt der Herr Jesus: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und du, Petrus, bist ein Baustein daran. Und da benutzt der Herr Jesus also dieses Wort Gemeinde. Meine Gemeinde bauen. Und was ist jetzt gemeint mit dem Felsen? Ja, in Psalm 18 lesen wir, wer ist ein Fels als nur unser Gott? Im Alten Testament wird Gott immer wieder als der Fels bezeichnet. Also Petra ist nicht ein Ausdruck für Menschen, sondern für Gott. Und nun hat Petrus gesagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Jesus sagt, auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen und du bist ein Baustein. Und jetzt haben wir das Thema Gemeindebau. Wir haben gelesen, ganz am Anfang, 1. Korinther 3, Paulus sagt, ich habe den Grund gelegt. Als ein weiser Architekt hat er da gebaut. Ja, aber hier steht, der Jesus baut. Wer baut jetzt? Der Mensch oder Gott? Das sind zwei Seiten der Medaille, nicht wahr? Der Herr Jesus baut seine Gemeinde, aber er will uns benutzen, um die Gemeinde zu bauen. Aber wichtig ist eben, das Fundament dieser Gemeinde, das ist der Herr Jesus. Und er gibt hier der Gemeinde die Verheißung und des Hades Pforten. Damit ist gemeint die Gewalt der Finsternis. Nicht wahr? Damals galt noch, was wir in Hebräer 2 lesen, dass der Herr Jesus den zunichte gemacht hat, der die Gewalt, die Macht des Todes hatte, muss man korrekt übersetzen, nicht hat. Der die Gewalt des Todes hatte und der Jesus hat ihn überwunden. Aber das war noch vor dem Kreuz. Des Hades Pforten, das ist die Gewalt Satans und der Dämonen. Und die sind in Caesarea Philippi repräsentiert durch diesen abscheulichen Pan- und Kaiserkult. Aber der Herr Jesus sagt, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Es war also von Anfang an klar, dass eben die Gewalt der Finsternis sich entfesseln wird, wenn es darum geht, dass diese Gemeinde gebaut wird. Aber der Herr Jesus gibt die Verheißung, dass es nicht gelingen wird, die Gemeinde zu zerstören. Und das ist die wunderbare Erfahrung, die wir so im 21. Jahrhundert rückblickend machen können, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wie viele Stürme haben getobt, durch all die Jahrhunderte hindurch, durch Verfolgung, Irrlehre und so weiter. Und trotzdem hat die Gemeinde überlebt bis heute. Das ist so wunderbar. Und das ist eine Verheißung, die der Herr der weltweiten Gemeinde gegeben hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier, wo wir in den Evangelien zum ersten Mal finden, wie der Herr Jesus über die Ekklesia spricht, da spricht er über die Gemeinde weltweit. Und er ist das Fundament. Und das nimmt Paulus auf für den Bau einer Gemeinde an einem Ort in Korinth, 1. Korinther 3, und er sagt, einen anderen, als weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Also, diese erste Stelle zeigt uns, der Herr Jesus baut seine Gemeinde weltweit, aber praktisch am Ort müssen wir bauen, wie der Apostel Paulus. Und es geht darum, alles ist gegründet auf die Person des Herrn Jesus. Er ist der Fels. Wir sind Bausteine. Und jetzt gehen wir zur zweiten Stelle über Gemeinde in den Evangelien, also wo das Wort Gemeinde vorkommt, sonst gibt es schon mehr Stellen, wo der Herr die Gemeinde im Auge hat. Das ist Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder wider dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Ekklesia. Hier kommt es jetzt wieder vor. Der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf der Erde binden werdet, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, da spricht der Herr über die Gemeinde ein zweites Mal und wir stellen etwas fest, das ist jetzt nicht die Gemeinde weltweit, sondern hier geht es um die örtliche Gemeinde. Ja, wo in einem ganz bestimmten Fall muss dann die Gemeinde zu Hilfe gerufen werden, dass sie die Sache beurteilt. Und so haben wir also Matthäus 16, die Gemeinde weltweit, die der Herr Jesus baut. Und hier haben wir die örtliche Gemeinde. Und was jetzt überrascht ist, die zweite Erwähnung und der Herr spricht über Gemeindezucht. Ich war, wenn man so Vorträge hält über Gemeinde, könnte man sich denken, also ich nehme mal all die schönen Themen, die es gibt zum Thema Gemeinde und das sind so viele wunderbare Dinge und die schauen wir uns zusammen an. Aber der Herr spricht gleich über Gemeindezucht. Und das ist ja immer etwas, wenn das Realität wird, das macht einfach weh. Ja? Es muss sein, aber es macht weh. Aber das hat eine besondere Bedeutung. Ich glaube, der Herr Jesus geht aus von einem Fall, wo zwei Gläubige ein Problem haben miteinander. Das heißt, der eine hat gegen den anderen gesündigt. Und wenn das so ist, dann sollen die zwei das Problem zusammen lösen vor dem Herrn. Und das ist nur unter ihnen. Aber der Herr sagt, es könnte sein, dass die Sache weitergeht und dass da wirklich absolut keine Einsicht ist. Und dann sagt er, dann nimm noch einen dazu oder zwei. Denn es gibt das Prinzip, das schon im Alten Testament niedergelegt wurde, 5. Mose 19, Vers 15, das Prinzip der zwei oder drei Zeugen, die in ihrer Aussage Geltung haben. Es geht vom Alten bis ins Neue Testament hinüber. Also zwei oder drei sollen das beurteilen können, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Und dann kann es aber sein, dass das immer noch nicht zu einer Klärung führt. Und dann sagt der Herr, wenn er aber auch nicht auf sie hören wird, so sage es er es der Gemeinde. Eine dritte Instanz. Und jetzt merken wir, Instanz. Die Gemeinde hat eine richterliche Würde. Also eine juristische Würde, die eben angerufen werden kann in dritter Instanz, wenn das so nicht geht. Aber noch ein praktischer Hinweis. Man kann aus ganz kleinen Dingen, könnte man eine Riesensache machen, wo es knallt und blitzt, wenn man denkt, ja gut, er hat nicht gehört, jetzt hole ich noch zwei, oh, wieder nicht und jetzt sind wir dann soweit. Das wäre gar nicht gut. Also es geht wirklich um Dinge, die müssen handfest sein. Ja? Und man muss sich auch vor Augen halten, in 1. Korinther 6 sagt der Apostel Paulus, als es in Korinth so Schwierigkeiten gab, sagt er, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selber tut Unrecht. Es gibt wirklich die Möglichkeit, dass man Dinge, dass man die einfach so in der Liebe akzeptiert, dass der andere hier das jetzt einfach nicht sieht Und wenn man darüber hinwegkommt innerlich, dann gibt es diese Fälle, wo man so weitergehen kann. Aber es gibt Dinge, da kommt man einfach nicht darüber hinweg, weil es wirklich, wirklich handfest ist. Und dann ist es eben wichtig, dass man beachtet, was der Herr sagt, diese drei Instanzen. Und die letzte Instanz ist also die örtliche Gemeinde. Und jetzt wird auch klar, das ist nicht ein Hauskreis. Man ist also nicht einfach so schnell eine Gemeinde, wenn ein paar Leute miteinander die Bibel studieren. Ja, ist man bereit, dass hier im Hauskreis Gemeindezucht geübt wird? Nach diesen Vorgaben. Nein, wir sind keine Gemeinde. Ja, eben, keine Gemeinde. Also eine Gemeinde muss fähig sein, auch Gemeindezucht üben zu können. Da kann man schon mal deutlich abgrenzen zwischen anderen Arten von Zusammenkünften, von Bibel studieren und so weiter und dem, was eine Gemeinde ist. Die muss dazu fähig sein. Und es heißt also schließlich, wenn er auf die Gemeinde nicht hört, dann sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und das haben die Jünger sofort verstanden, denn Synagogenzucht, das war ja eine bekannte Sache damals. Das gab es also auch, dass eben einer sich so nicht richtig aufgeführt hatte in der Synagoge, dass er eben ausgeschlossen werden musste. Und dafür gab es eben diesen Ausdruck binden und lösen. Das sind Ausdrücke, die wir aus dem Judentum kennen. Und binden bedeutet, dass gewissermaßen die Schuld auf die Person gebunden wird und er wird betrachtet wie einer, mit dem man keinen Umgang hat. Denn mit Heiden und mit Zöllnern hatte man damals im Judentum eben keine Gemeinschaft, sondern ging auf Distanz. So soll er dir sein. Ausgeschlossen. Aber wenn einer umkehrte, die Sache einsah, dann konnte die Synagoge ihn wieder aufnehmen und da wurde eben gelöst. Da wurde erkannt, die Sache ist in Ordnung und diese Sünde ist nicht mehr auf ihm gebunden. Und da sagte Herr Jesus, die Gemeinde hat diese Autorität von Binden und Lösen. Und woher kommt diese Autorität? Das ist eben Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Also ganz wörtlich steht hier im Griechischen nicht in meinem Namen versammelt, sondern zu meinem Namen hin. Seine Person ist der Mittelpunkt. Seine Autorität und sein Wort hat die volle Gültigkeit. Es geht nicht um eine Gemeindeverfassung, auch nicht um ein Gemeindeglaubensbekenntnis. Ja, so nebenbei. Wäre es nicht gut, man hätte ein Glaubensbekenntnis. Da weiß man ganz genau, was gilt und was gilt nicht. Ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, man kann ein ganz gutes Glaubensbekenntnis verfassen und das verhindert nicht, dass eine Kirche, eine Gemeinde so runtergeht. Und das sehen wir auch bei den großen Kirchen in den letzten 100 Jahren. Wunderbare Bekenntnisse, nicht wahr? Und Bullinger, der kam ja aus dem Aargau, wie ich. Das war ja der Reformator, der Zwingli gefolgt ist. Und dieser Mann war geistlicher als Zwingli wohl. Und er hat das sogenannte zweite helvetische Bekenntnis verfasst. Und er schreibt auch wunderbar über die Inspiration der Bibel. Ja, das hat nichts geändert, dass die reformierte Kirche in der Schweiz nicht die ganze Inspirationslehre und alle möglichen Schätze des Wortes Gottes alles über Bord geworfen hat. Also es hängt nicht daran. Aber dann kommt noch dazu, und wie viel soll man ins Bekenntnis reinbringen? Ist dann doch immer nur beschränkt, ja? Und dann kommt plötzlich eine Situation, oh, das haben wir aber gar nicht vorgesehen. Darum, was gilt, ist das Wort Gottes, eben in der Person des Herrn Jesus. Und darum, denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, er hat die Autorität, sein Wort hat die volle Autorität, darum geht es. Und dann die Verheißung, da bin ich in ihrer Mitte. Dann haben wir wieder die Brücke zur Stiftshütte. In 2. Mose 40, wo wir gelesen haben, 7-mal. So wie er es geboten hatte. So wie er es geboten hatte. Dann im gleichen Kapitel, in den letzten Versen, kommt die Schechina. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die die Gegenwart Gottes sichtbar anzeigte und erfüllte das Haus. Das ist die Verheißung. Wenn wir so zusammenkommen, dann ist er in der Mitte. Und das war natürlich für die Jünger auch etwas ganz Eindrückliches. 2 oder 3 reicht. Unsere Rabbiner haben immer gesagt, wir müssen mindestens 10 sein. Bis zum heutigen Tag. Um eine Synagoge zu sein, braucht es 10 Männer. Das ist der sogenannte Minyan. Minyan heißt Zahl. Aber wenn man sagt Minyan, meint man genau die Zahl, um eine Synagoge zu sein. Und man sucht immer, dass man den Minyan ja zusammenkriegt. Zum Beispiel die Klagemauer in Jerusalem. Die wird angesehen als eine riesige Synagoge unter freiem Himmel. Und da treffen sich, sagen wir, 10 Männer und die bilden so eine Synagoge. Da auch. Und ich habe es schon erlebt. Da haben die nicht ganz den Minyan zusammengebracht. Da haben sie mich gerufen, komm auch. Und wollten quasi mit mir den Minyan bilden. Ja, so geht das. Und jetzt für die Jünger 2 oder 3. Das war gewaltig. Es ist möglich, also ein Zeugnis zu sein an einem Ort, das Gott anerkennt. Aber es muss eben eine Gemeinde sein, die auch bereit ist, Gemeindezucht zu üben. Und da sehen wir ein großes Problem in der heutigen Zeit im Zusammenhang mit Gemeindebau, dass an so vielen Orten heute das nicht mehr praktiziert wird. Und das ist ein grundsätzliches Hindernis, um wirklich Gemeinde bauen zu können. Denn wo die Gemeindezucht nicht geübt wird, da kommt Unmoral, Irrlehre, ungeschoren davon und zerstört die Kraft des Zeugnisses. Also da lernen wir ganz grundsätzliche Dinge. Aber jetzt noch etwas. Ich habe einen Vers ausgelassen. Haben Sie das gemerkt? Nicht, weil ich den nicht wollte, sondern aus pädagogischen Gründen, didaktischen Gründen. Jetzt kommen wir zu Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn 2 von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Hier geht es auch um das Zusammenkommen der Gemeinde zum Gebet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dort haben wir eine Achillessehne getroffen. Gemeindebau im 21. Jahrhundert und dann ein Blick in die Gebetsstunde. Was ist das? Das ist eine Gebetsgruppe. So wie in Philippi, ja? Die waren keine Synagoge, weil es keinen Minyan gab mit 10 Männern. Das waren sowieso einzig Frauen. Und die kamen dann zum Gebet zusammen. Das war keine Synagoge, ja? Ach, jämmerlich sieht es auf diesem Gebiet aus. Aber das gehört gerade in die zweite Stelle rein, wo der Herr spricht über Gemeinde. Und er gibt eine wunderbare Verheißung für das Gebet der Gemeinde. Da kann man sagen, ja gut, aber man kann ja auch sonst zu dritt beten. Natürlich, und ist auch gut, soll man auch so machen. Aber man muss sich im Klaren sein, auch Matthäus 18, Vers 20 bezieht sich nicht auf irgendein Zusammenkommen. Natürlich erleben wir, wenn wir zusammenkommen, zu zweit oder zu dritt, um miteinander zu beten und die Bibel zu lesen, erleben wir, dass der Herr da ist. Aber jetzt muss ich erklären, was bedeutet das wirklich? Da bin ich in ihrer Mitte. Was bedeutet es damals, dass Gott die Stiftshütte erfüllt hatte und da wohnte? Gott ist doch allgegenwärtig. Jeremia 23. Ich erfülle den Himmel und die Erde. Man könnte ins Weltall gehen, zu den weitest entfernten Galaxien, und Gott ist da. Er ist überall da. Und nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits. Gott ist der immanente und der transzendente Gott. Aber was heißt es denn, Gott wohnt in der Stiftshütte? Wenn es heißt, dass Gott an einem bestimmten Ort wohnt, bedeutet das, dass Gott sich da auf eine ganz besondere Weise offenbart, erleben lässt. Das ist der Punkt. Ein Beispiel. Die Königin von Sheba. Das war übrigens nicht Äthiopien. Das macht die Äthiopier so traurig, wenn man ihnen erklärt, Sheba war im Altertum Jemen. Das war die Königin aus Jemen. Also ganz unten aus dem Stiefel. Also nicht von Italien, sondern von der arabischen Halbinsel. Die kam also, sagen wir so 1000 Kilometer durch die saudische Wüste nach Jerusalem. Dort, wo der Tempel Salomos war und die Schechina. Und der weise König, der von Gott Licht bekommen hatte. Und dann sagt sie, nicht die Hälfte hat man mir davon erzählt. Du übertriffst das Gerücht. Ja? Also das ist ja schon schwierig. Gerüchte sind ja immer Übertreibungen. So im Normalfall, ja? Und sie sagt, du übertriffst das Gerücht. Und da in Jerusalem erkannte sie den Herrn. Wirklich in völliger Klarheit. Da, wo Gott wohnt. Und das ist eine wunderbare Verheißung, dass also, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir da erwarten dürfen, dass der Herr sich auch auf eine ganz besondere Weise zu erkennen gibt. Jede Art von Zusammenkommen ist von dem Herrn gesegnet. Aber das ganz besonders. Und jeder Ort, wo wir zusammenkommen zum Beten, auch alleine können wir beten. Wir müssen nicht unbedingt zwei oder drei sein. Aber das Gebet der Gemeinde hat mit Matthäus 18, 19 eine ganz besondere Verheißung. Und das ist schon eine Ermutigung, das Zusammenkommen als Gemeinde zum Gebet nicht zu versäumen. Das ist ganz wesentlich. Und ist ja interessant, wir haben gelesen von, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Also der Jesus sagt, wenn ihr Gemeindezucht übt auf der Erde, dann wird das im Himmel bei Gott anerkannt werden. Das ist also nicht einfach so ein Beschluss von einem Verein. Ja, die Vereine beschließen manches an ihren Generalversammlungen. Und hier sagt der Herr, was ihr als örtliche Gemeinde auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden werden, anerkannt werden. Und hier sagt ihr, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, merkt man wieder, auf der Erde, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von einem Vater, der in den Himmeln ist. Gebetserhörung. Was ihr da auf der Erde betet, wird im Himmel erhört werden. Natürlich, wenn wir jetzt über das Gebet sprechen würden, würden wir all diese Stellen noch beiziehen, wo auch Hindernisse für Gebetserhörung erwähnt wird. Und ein Grundsatz ist natürlich bei Gebetserhörung, dass wir in Übereinstimmung mit den Gedanken und Plänen Gottes beten. Und dann gilt diese Verheißung. Und das ist übrigens auch mit der Gemeindezucht. Man kann nicht sagen, wir beschließen etwas und jetzt ist das im Himmel anerkannt. Natürlich, wenn es gerecht ist, nach den Plänen Gottes, wie er Gemeindezucht sieht. Und Gemeindezucht kann zu lasch sein, zu lax, oder kann auch zu streng sein. Je nachdem, um welchen Fall es geht. Aber eben, es wird von Gott anerkannt, wenn wir nach der Bibel richtig handeln, so wie wir die Anweisungen haben in 1. Korinther 5, und dann 2. Thessalonicher 3 und so weiter. Und da ist übrigens zu unterscheiden, 1. Korinther 5 ist Gemeindezucht, das ganze Kapitel behandelt das Thema, aber es darf man nicht verwechseln mit Matthäus 18. In 1. Korinther 5 geht es um ganz schwere Sünden wie Hurerei, außerehelicher Geschlechtsverkehr und dazu gehört auch Ehebruch. Dann geht es um Raub, ist übrigens nicht das gleiche wie Diebstahl. Raub ist schlimmer, ja? Wenn man eine Handtasche jemandem wegreißt, ist nicht das gleiche, wenn jemand etwas stiehlt, was da rumliegt. Und dort spricht er sogar über Raub, über Götzendienst, über gewohnheitsmäßige Trunkenheit und so weiter. Und dort wird gezeigt, dass die Gemeinde solche Taten mit Ausschluss bestrafen muss, um den Schuldigen wieder zur Umkehr zu bringen, um ihn wieder aufzunehmen. Das ist das Ziel. Aber hier geht es nicht unbedingt um so etwas Schweres, sondern wenn dein Bruder wirklich gesündigt hat. Und das wäre eigentlich nicht etwas, was die Gemeinde eben durch Ausschluss bestrafen müsste. Aber das Ganze wird immer größer. 2 und 3, er hört auch nicht. Ja gut. Und dann die Gemeinde erklärt es nochmals, schaut es nicht wirklich so. Da hast du nicht richtig gehandelt. Das geht nicht. Nein. Das zeigt nicht nur ein Dickkopf, sondern kommt plötzlich etwas ans Licht, was ein böser Zustand ist im Herzen. Und dann führt das schlussendlich zum Ausschluss. Hätte aber nicht von Anfang an so sein müssen. Aber nach 1. Korinther 5 sagt der Apostel Paulus, der diese Tat begangen hat, punktuell, hätte hinausgetan werden müssen. Also man kann nicht Ehebruch begehen, vollzogener Ehebruch, und dann denken, ja, die Gemeinde muss ja nicht unbedingt handeln, höchstens wenn ich das jetzt ein paar Mal wiederholen würde. Nein. Und darum, dort geht es um schwere Sünden, wo die Gemeinde sofort handeln muss, aber hier geht es um etwas, was sich immer mehr so entwickelt zu einem richtigen Problemfall. Und 2. Thessalonicher 3, muss man für sich dann nachlesen, da geht es wiederum etwas anderes. Der Apostel Paulus spricht über solche, die unordentlich wandeln. Und das ist nicht jemand, der im Ehebruch lebt. Das ist jemand, der wirklich im Bösen lebt. Aber unordentlich wandeln, im Zusammenhang wird gesprochen von solchen, die nicht arbeiten. Ja, die finden, wieso? Ich kann das. Ich komme auch anders durch, ja? Aber nein, das geht nicht. Er sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Aber das ist ein unordentlicher Wandel. Und dort ist dann die Gemeindezucht auch nicht in dieser Stärke wie in 1. Korinther 5. Das muss man unterscheiden. So wird also im Wort Gottes in diesem Bauplan sehr genau erklärt, was, wie. Und nun möchte ich immer mehr zum Schluss kommen. Ausgehend von Matthäus 18 mache ich jetzt noch eine Brücke zu Apostelgeschichte 2, wo die Gemeinde entstanden ist. Ich war in Matthäus 16, hat der Herr Jesus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Die gab es damals noch nicht. Also die Lehre von der Kirche ab Adam, kann man grad vergessen. Das ist nicht biblisch. Die Gemeinde gab es damals noch nicht, aber der Herr sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das wird Realität mit Pfingsten. Und dann sehen wir, wie diese zahlreichen Gläubigen an Pfingsten zusammenkamen. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Die Gemeinde wird noch weiter beschrieben und hat noch mehr Kennzeichen. Aber hier in diesem Vers werden schon mal 4 Säulen aufgezeigt. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft untereinander, das Brotbrechen und dann haben wir eben wieder das Gebet. Wir sehen, die Gebetsstunde oder kann auch Gebetsanthalbstunde sein oder es kann sogar eine Gebetsviertelstunde sein. Das haben wir in Hunzenschwil so gemacht. Nicht wahr? Die Leute heute sind so beweglich, aber in gewisser Hinsicht sind sie dann auch wieder sehr unbeweglich. Und dann ist es so, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben einen ersten Teil, wo wir zusammenkommen zum Brotbrechen. Und dann haben wir Pause. Und die ist ganz wichtig für die Gemeinschaft. Was dort passiert, ist ganz wesentlich. Diese Gespräche, die dort stattfinden, das sind ganz entscheidende Sachen, ja? Und auch wenn man Gemeindeessen macht, das ist eine längere Pause, ja? Was da passiert, das ist ganz entscheidend, auch in seelsorgerlicher Hinsicht, indem die Gemeinde aneinander Seelsorge macht. Das ist eben Gemeinschaft und dann eben die Gebete. Ja, wir haben dann die letzte Viertelstunde reserviert für Gebet, also Fürbitte. Und da ist dann die ganze Gemeinde da. Man könnte wirklich den Eindruck haben, oh, diese Gemeinde, die funktioniert gut. Ihr müsst dann mal kommen, wenn es am Montagabend Gebetsstunde ist. Da sieht es wieder anders aus. Aber dort am Sonntag schaffen wir es, dass alle da sind. Das ist auch noch eine Möglichkeit, ja? Ja, aber eben, es ist ganz wichtig, dieses Beten der Gemeinde. Und die Lehre der Apostel steht an erster Stelle. Das ist interessant. Und wieso? Ich war, wenn die Lehre in einer Gemeinde gut und biblisch ist, dann ist noch Hoffnung. Wenn man eben so die Augen auftut und ein bisschen die Dinge nach einiger Zeit erkennt, dann merkt man, oh, da ist ein Wurm drin. Aber wenn die Lehre stimmt, kann man die Würmer korrigieren. Aber wenn die Lehre schon nicht stimmt, dann kann man die Würmer auch nicht mehr korrigieren. Nach welchem Maßstab? Und darum ist es so wichtig, diese gesunde, klare Lehre. Und dann noch ein praktischer Hinweis. Der erste Timotheusbrief wurde ja geschrieben mit der Absicht, dies habe ich dir geschrieben, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Ich möchte aus all den vielen Belehrungen des ersten Timotheusbriefes nur eine erwähnen. Und das ist 1. Timotheus 1, Vers 3. Also gerade am Anfang des Briefes, nach dem Gruß. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Also der Apostel Paulus musste weiter reisen und er hat Timotheus den Auftrag gegeben, in der Gemeinde in Ephesus, da muss er Leuten gebieten, dass sie keine anderen Lehren bringen. Interessant, er sagt nicht mal keine falschen Lehren oder Irrlehren, keine anderen Lehren. Es gibt alle möglichen Abstufungen von grundlegend falschen Lehren und dann anderen Lehren, die einfach Verwirrung und Vernebelung der Wahrheit bringen. Und da hatte er die Aufgabe, Timotheus wirklich klar zu sagen, das wollen wir nicht in der Gemeinde, dass das gelehrt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das nicht gemacht wird, dann kommt alles Mögliche rein. Und dann kann man so etwas Schönes am Anfang aufbauen und es geht alles wieder kaputt. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss kommen mit Apostelgeschichte 20, noch etwas Kurzes. Der Apostel Paulus hat ja viel Zeit investiert in die Gemeindegründung von Ephesus, habe ich gesagt. Und er hat dort übrigens zu den Gemeindezusammenkünften hinzu jeden Tag in der Schule des Tyrannus Bibelunterricht gegeben. Das ist ja interessant. Ich zeige das zuerst noch. Nicht Epheser. Apostelgeschichte 19 von Ephesus. Da heißt es in Vers 10, Vers 9, als aber etliche sich verhärteten von der Synagoge und nicht glaubten und vor der Menge übelredeten von dem Weg des christlichen Bekenntnisses, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ein paar Punkte wollen wir herausholen. Erstens mal, der Apostel Paulus hat sich von falschen Leuten getrennt. Auch das ist ein ganz grundsätzlicher Punkt für Gemeindebau heute, dass man sich nicht mehr einfach mit allen verbindet. Ja, Allianz, Allianz. Ja. Aber was heißt diese Einheit, wenn da wird die Inspiration der Bibel geleugnet, da wird Allversöhnung gelehrt, da wird und so weiter. Es ist ein Chaos. Man muss sich ganz klar von dem Falschen trennen. Er trennte die Jünger von dem Falschen. Zweitens, er hat sie täglich belehrt in der Schule des Tyrannus. Er hat Bibelunterricht gegeben. Die mussten alle im Wort Gottes gegründet werden. Nur so kann eine Gemeinde bestehen. Das eifrige Bibelstudium ist ganz, ganz wichtig und gesunde Lehre, die vermittelt wird. Und dann könnte jemand sagen, ja, aber das führt dazu, dass man eben nicht missioniert. Dann konzentriert man sich nur auf sich selber und es ist einem das schön und wohl und so. Dabei sollen wir raus in die Welt. Ja, da heißt es. Er hat sich da in der Schule des Tyrannus unterredet. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asia wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Asia war eine Provinz so groß etwa wie die Schweiz, in der heutigen Westtürkei. Da war Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter, auch Kolossä und Hierapolis. Innerhalb von 2 Jahren wurde das Gebiet so groß wie die Schweiz evangelisiert. Aber weil sie Bibelunterricht hatten, das heißt, der Bibelunterricht war so gesund, dass er eben motiviert hat zur Mission. Das sind nicht Gegensätze. Das braucht es, um dann umso mehr gefestigt hinauszugehen und mit Überzeugung das Wort zu verbreiten. Und jetzt noch Apostelgeschichte 20. Paulus ruft die Ältesten von Ephesus herüber nach Milet und nimmt Abschied. Und er sagt, ich werde euch nie mehr sehen. Es ist wie ein Testament. Die letzten wichtigen Dinge. Und ich möchte nur kurz aus der Fülle etwas herausnehmen. Vers 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habe nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Er sagt, ich habe keine Blutschuld. Kein Blut klebt an meinen Händen. Warum? Weil ich euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt habe. Das ist eine Anspielung auf Hesekiel 3. Wenn du den Gesetzlosen nicht warnst, werde ich das Blut von dir fordern. Aber hier geht es gegenüber Gläubigen, sagt er. Ich bin rein an dem Blut, weil ich euch den ganzen Ratschluss, Gottes Plan von 1. Mose bis Offenbarung 22 verkündigt habe. Und jetzt ist da zu beachten, der Umkehrschluss, würden wir nicht den ganzen Ratschluss verkündigen, machen wir uns schuldig. Das ist schon enorm. Da merken wir, die Predigten dürfen nicht einfach Sprungbrettpredigten sein. Sprungbrettpredigt, man hat am Anfang einen Vers, einen schönen Vers, und dann macht man mit dem Sprungbrett einen Sprung und erzählt irgendwelche Dinge, die einem wichtig sind. Aber es ist nicht das Wort, das ausgelegt wird. Aber 2. Timotheus 4 sagt, predige das Wort. Wir müssen erklären, was Gott in seinem Wort sagt und das dann auf das Leben übertragen, natürlich. Aber er sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss verkündigt. Er hat in der Schule des Tyrannus jeden Tag unterrichtet. Und dann sagt er, passt auf euch selbst auf. Man muss sich im Klaren sein, dass jeder, solange wie er schon im Glauben ist, zu jeder Sünde fähig ist. Es gibt Leute, die können auch mit 70 noch Ehebruch begehen. Wir müssen uns im Klaren sein, wir sind grundsätzlich zu jeder Sünde fähig. Und wenn man nicht eben diese bewusste Gottesfurcht sich aneignet, dass man eben auf sich aufpasst und auch schaut, wo sind Gefahren, wo könnte sich etwas eben entwickeln in eine falsche Richtung. Da muss man auf sich selber zuerst aufpassen. Also, habet nun Acht auf euch selbst, sagt den Ältesten, und auf die ganze Herde. Sie wurden eingesetzt, um sich um die Geschwister zu kümmern und diese Gemeinde zu hüten. Und dann sagt der Apostel aber in Vers 29, denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und auch euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das ist ein Schock. Er sagt nach meinem Abschied, also wenn er sterben wird, da sind wir etwa im Jahr 57 und Paulus starb etwa im Jahr 67, nachdem er den 2. Timotheus aus der Todeszelle noch verfasst hatte. Also 10 Jahre später. Und dann sollen diese Wölfe kommen, die der Herde nicht schonen. Und er sagt ihnen, auch aus eurer Mitte selbst werden Leute aufstehen, die werden, er sagt nicht ihr Lehren bringen, er sagt, die werden verkehrte Dinge. Verkehrt, das griechische Wort meint richtig verdrehte Dinge. Um Leute hinter sich herzuziehen. Machtspiele. Menschen an sich zu binden. Das ist schon schwierig. Irgendwie das ganze Werk, das der Apostel gemacht hat, sieht er da in Gefahr. Und schon im 2. Timotheusbrief, da schreibt er in Kapitel 1, alle, die in Asia sind, haben mich verlassen. Asia? Ephesus, die Hauptstadt gewesen. Die haben nicht den Glauben aufgegeben, aber die haben gesagt, das ist der Apostel Paulus. Die haben ihn aufgegeben. Wir sehen es ein bisschen anders. Und da schreibt er schon, alle, die in Asia sind, haben mich verlassen. Und nach seinem Abschied, dann sollten die Wölfe kommen und Leute stehen auf und verkündigen verdrehte Dinge. Und jetzt zum Schluss als Ermutigung, wir sind nicht einfach dem Schicksal übergeben. Vers 31, darum wacht, wir müssen aufpassen und nicht blauäugig sein. Und alles, was als Methode angeboten wird, einfach so kopieren. Darum wacht und gedenkt, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen. Gott und sein Wort, das ist die einzige Basis, um den Blick froh nach vorn gewandt weiterzugehen und damit zu rechnen, dass der Herr uns eben hilft. Und da, wo wir eben nach seinem Plan bauen, dürfen wir auch mit seinem Segen und seiner Unterstützung rechnen. Bei all dem, wo wir finden, ich kann das nicht so gut und das auch nicht. Man muss mit diesen Leuten arbeiten, die man hat. Ganz wichtig. Wir haben das erlebt ganz am Anfang von Gemeindebau. Da war einer unter uns, der sagte immer, was soll das, dass diese Leute da kommen? Die kommen ja von anderen Gemeinden. Die waren da heimatlos geworden. Und dann sind die auch gekommen. Nein, wir sollten eigentlich bauen nur mit Frischbekehrten. Ja gut, er hat dann einmal an einem anderen Ort begonnen und wollte so arbeiten. Und das Ganze ist völlig schief gegangen. Man kann sich nicht in den Kopf setzen, ich mache es nur so. Natürlich haben wir erlebt, Leute haben sich bekehrt. Leute, die heimatlos waren, sind auch gekommen und so weit alles möglich. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Man muss nicht sagen, wir sollten noch das haben. Nein, wir haben das nicht. Wir haben diese Schwestern und diese Brüder, die da sind, und mit denen müssen wir arbeiten, beziehungsweise will der Herr mit uns arbeiten. Und so wollen wir das auch so zu Herzen nehmen, diese Ermutigung. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade.